Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich bin heute an einem Ort, an dem schon viele Menschen ihr Leben verloren haben, an dem schon viel gemordet wurde und viele Verbrechen begangen wurde. Ich bin nämlich sozusagen nebenan am Schreibtisch von Sebastian Fitzek. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr, Anja.
Diesen Platz zum Schreiben nur für dich, seit wann hast du den?
Tatsächlich so ein halbes Jahr nach der Geburt unserer Tochter 2010. Also, weil von dem Zeitpunkt an konnte man zu Hause jetzt nicht mehr in Ruhe arbeiten. Im positiven Sinne, weil man wurde abgelenkt und war schön, ist ja, gibt sich ja lieber mit dem Kind ab, als dass man sagt, ach, jetzt muss ich heute wieder ein Kapitel schreiben. Also musste ich, um auch produktiv zu sein, flüchten und brauchte ein eigenes Schreibbüro.
Und gelingt dir das dann hier auch produktiv zu sein? Weil man natürlich, wenn man zu Hause ist, doch immer Dinge findet, die man, ist das hier so eine Art Zwang, hier habe ich meinen Schreibtisch und ist ganz klar, hier muss ich dann auch was wegschaffen?
Es ist vor allen Dingen schon mal Teil der Vorbereitung. Als ich noch zu Hause gearbeitet habe und geschrieben habe, da habe ich manchmal natürlich morgens eine Idee gehabt und dann habe ich mich rangesetzt und dann habe ich um 12 noch im Bademantel den Postboten aufgemacht und dann fühlte man sich total verwahrlost. War sich ja auch gar nicht sicher, ob das, was man geschrieben hat, gut ist. Also war man überhaupt nicht sicher, ob man überhaupt was geleistet hat an dem Tag und hatte eigentlich ein permanent schlechtes Gefühl und hat gedacht, die anderen da draußen, die arbeiten und man selber sitzt hier mit einer Tasse Kaffee am Schreibtisch und lässt sich's gut gehen. Also ist es so ein bisschen, man zieht sich an, man steigt so in seine Ritterrüstung und könnte deswegen auch nicht gleich nebenan das Büro haben. Also ich brauche schon so mindestens so 10 Minuten Weg, das ist schon ganz gut. Da kann man auf dem Weg dorthin nachdenken und auf dem Weg zurück vielleicht ein bisschen abschalten.
Oder was einkaufen oder was auch.
Genau, also Distanz ist ganz
gut. An deinem
gut.
Schreibtisch hier gibt es Dinge, die du brauchst, bevor du anfängst zu schreiben? Also wenn es jetzt konkret ums Bücherschreiben geht, gibt es Dinge, die dich inspirieren? Brauchst du Bilder deiner Familie um dich? Brauchst du bestimmte Musik?
Nein, generell ist das ja, wenn du dich umschaust hier so, dass wir uns im Grunewald befinden, im Stadtteil Grunewald, den ich sehr gut finde zum Arbeiten. Persönlich selber würde ich hier nie hinziehen. Das ist ja sozusagen das vornehme Villenviertel, aber eigentlich ist es auch voll mit Bemackten, die hier entweder Häuser haben, in denen sie gar nicht wohnen, also sieht man gar keinen Nachbarn, oder die beispielsweise ein Nachbar, der hat Kinder hier und sein Sohn hat mal mit freiem Oberkörper Fußball gespielt, da haben die Nachbarn gleich die Polizei wegen Belästigung und er war 16. Ja, also insofern völlig absurd. Das ist also, wie ich finde, keine Gegend für Kinder. Deswegen als Familie, ich selber wohne hier nicht, aber sie inspiriert einen, denn man auf der einen Seite eben einen total schönen Ausblick, den brauche ich. Ich brauche diese Diskrepanz, schöner Ausblick, dann kann ich auch über grausame Dinge schreiben. Ich mag das, wenn es nicht sofort im Schlachthaus beginnt, sondern das Grauen langsam einzieht. Eigentlich auch ein gemütlicher Ort, in dem man eigentlich ganz gerne ist, wo man merkt, okay, die werden sich jetzt verändern im Laufe der Geschichte.
Genau, heute zwitschern die Vögeln, der Himmel ist blau, die Sonne scheint.
Genau, und da kann man eben hinter die Fassaden gucken, da sieht man eben diese Villen, diese imposanten Villen, aber sieht man beispielsweise genau hinter uns ist eine Villa, die sieht irgendwie auf den ersten Blick beim flüchtigen Vorbeifahren ganz nett und imposant aus, aber dann merkt man da oben, da ist ein Fenster eingeschlagen und wurde schon nicht ausgetauscht, da ist irgendwie merkwürdiger Bauschutt da vorne. Auf einmal merkt man, die Fassade bröckelt, genau. Und das interessiert einen dann.
Grunewald wird sich verändern. Eins erbrochenes Fenster hat den Anfang
gemacht. Ja, das stimmt, das kann sein, ja.
Bevor wir noch weiter über Schreiben reden, natürlich wie immer in dieser Sendung, in diesem Podcast, ein kleiner Lebenslauf, ein kleiner Rückblick auf das, was hinter dir liegt sozusagen. Sebastian Fitzek, am 13. Oktober 1971 in Berlin geboren, Sohn eines Lehrer-Ehepaars. Dein Vater war Schuldirektor. Hattest du Freunde in der Schule?
Habe ich Freunde in der Schule?
Durch diese Situation? Wenn der Vater Direktor ist, ist ja immer ein bisschen schwierig, oder?
Ja, aber ich war zum Glück nicht auf der Schule meines Vaters. Das hätte ich auch nicht ausgehalten. Ja, beim Lilienthal-Gymnasium in Berlin nicht da fertig. Ich war Waldoberschule oder Waldgrundschule in Charlottenburg. Da lag genug Distanz dazwischen.
Du wolltest eigentlich Musiker werden und zwar richtig ernsthaft, nicht so ein bisschen, sondern ihr seid richtig auch habt richtig Konzerte gegeben und wart gar nicht so unerfolgreich.
Ja, gut, ich meine, für eine Schülerband vielleicht. Ansonsten haben wir haben halt keinen Plattenvertrag bekommen und das war sozusagen unser großer Traum. Das hat sich nicht erfüllt.
Aber ihr wart kurz davor, ihr habt, glaube ich, im Studio sogar mal was aufgenommen.
Ja, tatsächlich. Wir waren immer ein bisschen davor und kurz gekratzt. Ja. Und wahrscheinlich haben wir es dann auch nicht energisch genug versucht, aber vielleicht hatten wir eben auch nicht den Hit im Gepäck. Und waren vielleicht, also keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es ist einer der Lebensträume, die sich nicht verwirklicht haben.
Spielst du heute noch Schlagzeug?
Ja, hin und wieder. Ich habe mir, um die Nachbarn nicht noch mehr zu belästigen, so ein E-Drum-Set gekauft. Diese E-Drum-Sets, die sehen mittlerweile, sie sehen fast so aus wie ein richtiges Schlagzeug und sind auch mit echten Fellen bespannt. Das ist nicht so wie früher, da hat man immer auf Plastik rumgeklöppelt. Es ist natürlich ein bisschen fake, aber ja, wie gesagt, die Nachbarn beschweren sich jetzt nicht mehr, wenn man ordentlich draufhaut.
Dann hast du Jura studiert, aber war nicht eigentlich Tierarzt der erste Berufswunsch?
Ja, sagen wir mal so, Jura war eigentlich nur eine totale Notlösung, nachdem es mit dem Tiermedizinstudium nicht geklappt hat. Ich bin zwar angenommen worden, aber ich wusste wirklich nicht, was ich werden sollte. Ich glaube, es geht ja vielen so. Nach dem Abi, was gar nicht so schlecht lief, dachte ich ja, was soll man machen? Und ich hatte irgendwie wie so ein Mantra seit der 7. Klasse, wenn man mich gefragt hat, was willst du später mal werden, Tierarzt wiederholt. Weil es war nicht so abgegriffen und meine Eltern waren extrem tierlieb, wir hatten einen halben Zoo zu Hause und es hat halt abgefärbt und dachte ich mir, naja, vielleicht ist es irgendwie ganz, ganz cool. Dann habe ich aber gemerkt, also schon in den ersten 3 Monaten des Studiums, das ist nicht mein Ding, ich habe zwar linke Hände und beim Sezieren des Hundes, das war überhaupt, war eine tolle Gemeinschaft, aber ich wollte es einfach nicht weitermachen. Und da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte und habe dann zur Not Jura studiert, weil das alle meine anderen Freunde hatten, alle Jura studiert, die auch nicht wissen, wussten, was sie machen sollten.
Ja, aber erstaunlich dafür, dass du es dann nur so gemacht hast. Du hast mit einer super Note abgeschlossen.
Ja.
Erstes Staatsexamen. Du hast dann auch noch deine Doktorarbeit mit Auszeichnung geschrieben.
Ja, auch hier wieder. Also mein Plan war ja, wo ich mir überlegt habe, ich habe mir das Handbuch der Musikwirtschaft gegriffen, habe nachgeguckt. Ich wollte ja nach wie vor irgendwas mit Musik machen. Und wenn ich schon auf der Bühne es nicht schaffe, vielleicht hinter den Kulissen. Also die, die mich abgelehnt hatten, alle diese A&R-Manager bei Plattenfirmen, vielleicht wird man ja selber so einer. Und da habe ich gedacht, wie kommt man denn da ran? Beziehungen habe ich nicht als Lehrerkind. Haben die vielleicht irgendwas studiert? Dann habe ich das Handbuch der Musikwirtschaft gegriffen und da waren halt ausnahmslos Juristen, die Aufsätze dort geschrieben hatten, fast. Und nun ist das natürlich ein Gesetz der Masse. Ich hätte in jedem anderen Handbuch nachgucken können, der Fleischereiwirtschaft vielleicht auch, das wären auch Juristen wahrscheinlich gewesen. Und ich dachte mir, ach ja klar, Jura studierst du, Jura hat vielleicht was mit Musik, Musikrecht, Urheberrecht zu tun. Hat es aber gar nicht. Und das war wieder eine ganz tolle Erfahrung, aber weil das, womit ich gar nicht gerechnet hätte, dass beispielsweise Straf- und Zivilrecht gar nicht so trocken sind, wie man glaubt, und dass mich das extrem interessiert und tolle Geschichten dahinter stecken. Das hat mich dann total fasziniert und deswegen konnte ich mir dann auch eine ganze Zeit sehr gut vorstellen, Strafverteidiger zu werden.
Zehrst du aus diesem Studium zum Teil heute beim Schreiben noch?
Ja, mehrfach. Also es gibt der Jurist an sich, der ja häufig überhaupt gar nicht verstanden wird, weil er so verquast denkt, ist ganz häufig gezwungen, die Dinge aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Und es gab so wirklich ein Aha-Erlebnis bei mir, wo ich in einem Zivilrechtsseminar saß, ganz am Anfang des Studiums. Und da war der eine Fall, wo ein Chefarzt vergessen hatte, bei einer Schwangerschaft eine wichtige Untersuchung der Schwangeren durchzuführen. Und das Kind kam deswegen mit schweren Missbildungen zur Welt. Und nun wurde gegen das Krankenhaus und den Chefarzt geklagt, weil auf Schadenersatz so. Und das Kind hatte wirklich einen großen Schaden, konnte sich nicht alleine auch im Gericht nicht mehr bewegen, saß da im Rollstuhl. Aber der Anwalt, der Arzt ist, hat aufgestanden und hat gefragt, wo ist denn hier überhaupt ein Schaden zu erkennen? Er sieht keinen Schaden. Und das ist erstmal eine Methode, die Dinge von einer völlig anderen Seite zu sehen. Und dann argumentierte er, dass er sagte, was wäre denn passiert, wenn der Arzt die Untersuchung gemacht hätte? Dann wäre das Kind abgetrieben worden und dann wäre das Kind gar nicht hier. Und meint er, wollen Sie allen Ernstes sagen, dass ein totes Kind kein Schaden ist und ein behindertes Kind ein Schaden? Dann sind wir ja wieder beim Thema der Euthanasie. Und dass diese Gedenkweise fand ich faszinierend, dass am Ende das Bundesverfassungsgericht musste das entscheiden, dann ein salomonisches Urteil gesprochen wurde, dass die Mehrbehandlungskosten zu tragen sind, das finde ich dann wiederum gerecht. Aber die Herangehensweise, diesen Fall einfach mal von einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, hilft natürlich beim Thriller ungemein, denn dort dreht sich am Ende auch alles. Und manchmal sind Dinge, die man auf den ersten Blick so für völlig klar sieht, natürlich muss der Arzt zahlen, er hat einen Fehler gemacht, sind auf den zweiten Blick dann eben doch nicht so einfach. Und genau von dieser Sichtweise, neben der Recherche natürlich auch, dass man recherchieren muss, wo sind die Fälle, wo findet man das, ist da, da zehrt man heute noch von, auf jeden Fall.
Wir sind immer noch nicht beim Schreiben, denn danach bist du dann erstmal beim Radio gelandet und ja auch lange ja, beim Radio geblieben. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, weil ich mich überall wie ein Verrückter beworben habe, um Praktikum zu machen, wiederum Musik. Eigentlich wollte ich Musik machen, aber Plattenfirmen wollten mich noch nicht mal Kaffee holen lassen. Und irgendwann habe ich meine Kreise erweitert und ein Radiosender, der auch im weitesten Sinne was mit Musik natürlich zu tun hat, der hat mich hier in Berlin 104.6 RTL genommen und hat mir ein Praktikum gegeben. Und da habe ich zum zweiten Mal neben Jura gemerkt, boah, das ist aber auch eine interessante Welt. Das hat wahnsinnig viel mit Musik zu tun. So eine Morgenmoderationsmannschaft ist wie eine Band. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich die überredet habe, mir ein Volontariat zu geben. Und dann, als ich mein erstes Staatsexamen hatte, und das war ja den Anfang der 90er relativ einfach, auch in den privaten Medien Karriere zu machen, da bekam ich vom Berliner Rundfunk ein Chefredakteursangebot. Und da habe ich mir überlegt, naja, was würdest du eigentlich mit deinem juristischen zweiten Staatsexamen machen? Was würdest du wollen? Ja, Chefredakteur werden. Wenn ich das jetzt schon habe, dann muss ich ja nicht weiter Jura studieren, weil tatsächlich also Anwalt wollte ich eigentlich nie werden. Kurzzeitig habe ich über Strafverteidigung nachgedacht, aber dann habe ich mich doch eher für das Kreative entschieden, in der Hoffnung, dass, wenn ich mal ein juristisches Problem habe, ich eben dann einen Juristen finde, der es löst.
Da beim Berliner Rundfunk haben wir uns ja das erste Mal gesehen, noch weit weg von den eigenen ersten Büchern.
Ja, genau. Und Podcast.
Genau, von Podcast. Also der erste richtige Beruf beim Radio, dann hat es natürlich irgendwann mit dem Schreiben angefangen. Ja. Das muss man jetzt mal irgendwie da einsortieren. Natürlich kann man überall lesen, wie lange es gedauert hat, wie viel mal dein erster Entwurf abgelehnt worden ist. Ja. Aber die zündende Idee und sozusagen die Motivation nach allem, was du vorher schon gemacht hattest, zu sagen, ich kann auch dieses Buch schreiben, ich kann einen Thriller schreiben, wo kam die her?
Naja, also das habe ich nie gedacht, ich kann das. Also bei mir kommt
das vieles. Das auf jeden Fall gemacht.
Ja, das kommt aber meistens aus der Frage heraus, kann ich das? Also oder wird das draus? Also eigentlich muss ich sagen, also habe ich mal so eine diffuse Vorstellung von der Welt, die ich mir erobere und die ich interessant finde. Und das war bei dem Jurastudium so, das war im Radio so und in der Buchwelt auch. Also die hat mich natürlich als Leser immer fasziniert. Und es war für mich ein Buch mit 7 Siegeln im wahrsten Sinne des Wortes, wie man ein Buch schreibt, sodass es einen fesselt, was dazugehört. Das heißt also natürlich, wie jeder Leser, wenn einen ein Buch fasziniert hat, man legt es weg, denkt man wahrscheinlich kurz mal drüber nach, boah, also hat man vielleicht mal selbst eine zündende Idee. Dann kam mir wiederum hier das Radio zugute, denn Radio und Buch haben ja extrem viel gemeinsam, unter anderem, dass wir nur mit unseren Worten zunächst einmal, lass mal kurz mit Musik außen vor, probieren müssen, Bilder zu zeichnen, ohne die Bilder zu zeigen. Das ist ja dieses oft zitierte Kino im Kopf. Das wird mit Büchern genauso wie mit guten Erzählern und Stimmen im Radio erzeugt. Man hat ja automatisch ein Bild, auch wenn man jetzt unsere Stimmen hört und vielleicht gar nicht weiß, wie wir aussehen, hat man automatisch ein Bild im Kopf, was entsteht.
Die Enttäuschung ist manchmal groß.
Die Enttäuschung ist manchmal groß, ja, das ist tatsächlich so.
Radiogesicht ist nicht immer ein Kompliment. Nee,
Radiogesicht ist kein, nein, das stimmt. Und insofern kam es dann mal an einen Impuls, es gab eine Idee, wo ich dachte, okay, ja, klar, lass uns doch mal da lass mich doch mal probieren, ob ich das schaffe. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann eben gemerkt, dass das eben natürlich nicht locker vom Hocker geht, sondern dass man da schon einige Anläufe braucht.
Nun wirst du wahrscheinlich auch von ganz vielen jungen Autoren, also jung im Sinne von, ich schreibe mein erstes Buch, gefragt, wie gehe ich damit um, wenn diese ganzen Absagen kommen. Das ist ja nicht einfacher geworden seit der Zeit, als du dein erstes gehabt hast, sondern es erscheinen wahnsinnig viele Bücher. Wenn wir selber über Buchmessen gehen, fragen wir uns immer,
wer das alles lesen soll.
Ja. Gibt es einen Ratschlag, den du hast für jemanden, der jetzt in der Situation ist, dass er sein erstes Ding fertig hat und die ersten Absagen sind eingetrudelt?
Ja, also in zweierlei Hinsicht. Also wie gesagt, das war ja bei mir auch so und das ist bei jedem so und das ist eigentlich auch, und das, diese Einordnung half mir dann erst einmal, das ist dann so wie in einem guten Roman. Ja, ich gebe dann immer den Tipp, betrachte dich selbst wie eine Romanfigur. Stell dir vor, du würdest einen Roman schreiben über eine Person, die eine Idee hat und unbedingt Autor oder Autorin werden will und dieses Buch runterschreibt. Wie würde die Geschichte laufen? Würde die Geschichte so sein, dass das Buch fertig ist, es wird an einen Verlag geschickt, der Verlag klatscht in die Hände, sagt, super, 2 Millionen Vorschuss, darauf haben wir gewartet, wir schenken Ihnen auch noch eine Villa in Bel Air und das Ganze wird verfilmt und Sie leben glücklich bis ans Ende Ihrer Tage in Hollywood. So. Oder das würde wahrscheinlich nicht so laufen. A und B wäre es auch total uninteressante Geschichte. So würde man seinen Roman nicht schreiben, weil man will den Roman realistisch schreiben. Was passiert? Man schreibt das, so wie ich, an 15 Verlage, 13 sagen ab, 2 melden sich gar nicht. Das ist sozusagen die ganz normale Quote. So passiert es. Und dann, wenn man tatsächlich es auf die Spitze treibt, dann würde man vielleicht auch von einem Verlag zufällig eine Zusage bekommen, die auch im Spamfilter irgendwie gelandet ist. Man kommt viel zu spät zu dem Termin. Und als man kommt, hat der Einzige, der sich für einen eingesetzt hat, in der Lektoratskonferenz einen Herzinfarkt bekommen und ist raus. Und der Nachfolger mag das Buch überhaupt nicht. So passiert es nicht nur in den Filmen, sondern im realen Leben. Nicht ganz so überspitzt, aber tatsächlich, der Held, und das hat mir viel geholfen, der Held in fast allen guten Büchern, oder die Heldin ist ja nicht deswegen so heldenhaft, weil er oder sie immer alles richtig macht. Ganz im Gegenteil, die machen in der Regel alles, sie versuchen alles richtig zu machen, aber kommen immer weiter weg von dem Ziel, was sie eigentlich anpeilen. Die kommen sogar in Todesnähe häufig. Und wenn überhaupt, nur ein einziges Mal führen sie dann alle Fäden zusammen und das ist dann hoffentlich am Ende beim Happy End. So, das heißt jetzt nicht, man muss nur lang genug durchhalten und dann wird es auch klappen. Daran glaube ich nicht, denn es gehört immer ein wahnsinniges Quäntchen Glück dazu. Kein Quäntchen, sondern ein richtiges Kilogramm Glück braucht man dafür und das kann man nicht so gut beeinflussen. Nur die Wahrscheinlichkeit, wenn man lange durchhält, dass das Glück dann vielleicht doch irgendwann mal um die Ecke guckt, ist eben größer. Man kann die Chancen maximieren, man kann aber nichts garantieren. Aber tatsächlich eben hilft es, dass wenn man abgelehnt wird, erstmal zu sagen, ah ja, okay, wenn ich jetzt ein Held in meinem Roman wäre, wäre das genauso. Das macht einen nicht unbedingt glücklich, aber es ist besser, man kann damit besser umgehen, dass sowas kommt. Ja? Wenn man Filmangebote bekommt, die dann sich auf einmal zerschlagen, wenn auf einmal irgendwie alles, was einem versprochen wurde, nicht eintritt, das ist eben so wie in einem Film oder in einem Buch. Und dann, das ist der erste Punkt, das hilft es besser einzuordnen. Der zweite Punkt ist dann aber zu sagen, okay, aber vielleicht haben die auch recht. Das kann ja auch sein. Also mein erstes Buch wurde abgelehnt von allen, weil die erste Fassung auch eben nicht gut war. Also Hemingway hat gesagt, die erste Fassung ist immer Mist und das traf dann eben leider auch auf meine zu. Und dann kam der Literaturagent Roman Hocke und stellte nur eine Frage. Ja, der sagte, warum spielt denn das in den USA, dieses Buch? Und ich sagte, naja, die meisten Thriller, die ich lese, spielen da. Und er sagte, nee, die spielen dort, wo der Autor sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus? Und mit der Frage wurde ich motiviert, das nach Berlin zu transponieren und dadurch wurde das nochmal ein anderes Buch. Mit anderen Worten, also vielleicht kann man auch was besser machen. Und das Dritte, dann weiterschreiben. Ja, vielleicht ist das nächste Buch erst sozusagen das Breakthrough-Buch und dann holt man das andere, was man schon in der Tasche hat, noch raus und schiebt es hinterher. Also das ist leider eben ein absoluter Marathon und auf den muss man sich gedanklich einstellen. Das Sprint, wenn man das von anderen hört, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand im Buchmarkt gesprintet ist.
Nach all diesen Erfolgen, die du inzwischen hast, hast du noch sowas wie Selbstzweifel manchmal?
Ja, natürlich. Und das gehört ja auch dazu. Ich glaube, Kreativität kann nur aus einem Zweifel entstehen. Kreativität entsteht häufig aus wirklich negativen Empfindungen. Erstmal aus Langeweile, weil man irgendwie diese Langeweile, die einen sich leider immer weniger einstellt, weil man immer mehr beballert wird, auch beispielsweise von den sozialen Medien, in denen auch ich mich zu häufig tummle. Aber diese Langeweile, dieses Vakuum will gefüllt werden mit irgendwelchen kreativen Ideen. Und dafür muss man sich Zeit nehmen, um dann allerdings natürlich auch zu sagen, okay, ist das jetzt etwas, was mir gefällt, das ist ja das allerschwierigste Frage. Also es ist ja die Frage, gefällt es irgendjemand anderen? Die braucht man gar nicht stellen, weil welchen anderen meint man denn? Wenn man anfängt, ein Buch zu schreiben, kennt man, außer vielleicht seinen engsten Verwandten und Bekanntenkreis, die man nötigt, das Buch zu lesen, kennt man ja keinen. Weiß man also gar nicht, für wen man es schreibt. Ja. Und genau das ist der Clou an der ganzen Sache. Komischerweise fangen alle Autorinnen und Autoren nach dem zweiten Buch an, sich genau zu überlegen, für wen sie schreiben. Dabei haben sie das erste Buch komplett frei von der Leber weggeschrieben. Das ist ein großer Grund dafür, dass das erste Buch häufig total frisch daherkommt, total anders ist. Und man ganz häufig mit dem Debüt, wenn man Erfolg hat, ist es ganz häufig Debüt. Und nicht im, also manchmal, Harlan Coben war es erst der 10. Roman, das gibt es natürlich auch. Aber die Debütromane sind eigentlich so auch ein bisschen Beachtung bekommen und wo man merkt, Mensch, da kommt eine neue Strömung. Und ab dem 2. Buch meint man dann ein Muster zu erkennen, eine Bestsellerformel, um die dann zu wiederholen. Und das führt häufig ins Aus, weil Leserinnen und Leser sind von Natur aus sehr empfindsame Wesen, die merken, ist das jetzt mit Kalkül geschrieben oder ist das wirklich eine Geschichte, die man unbedingt schreiben will? Und diese Frage, die kann man auch für sich selbst, die kann man nur für sich selbst beantworten, aber gerade da ist man natürlich selbst der größte Kritiker.
Du hast jetzt was ganz anderes gemacht für deine Leser, nämlich kein Thriller, sondern Fische, die auf Bäume klettern. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, da hast du mir schon erzählt, irgendwie, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dass du es für deine Kinder aufschreibst.
Genau.
Und es ist ja auch für deine Kinder aufgeschrieben. Warum hast du dich entschieden, es zu veröffentlichen?
Also erst einmal, oder nein, im Wesentlichen, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Der Inhalt dieses Buches läuft auf verschiedene Grundthesen hinaus und eine meiner These steht eben drauf auf dem Cover, das heißt die Aufforderung an meine Kinder, seid Fische, die auf Bäume klettern. Also selbst wenn jemand euch sagt, du bist ein Fisch, du kannst nicht auf den Baum klettern, dann könnt ihr das in Frage stellen, ihr sollt es in Frage stellen, dann probiert einfach mal auf den Baum zu klettern. Vielleicht haben die recht, das kann sein, ja. Vielleicht aber hauen die auch euch einfach in eine Schublade. Macht nichts, nur weil ihr von anderen schon in eine Schublade eingeordnet, werdet im Voraus einen Gehorsam, dass ihr euer Leben irgendwie beschränkt. Und der natürliche Reflex wäre es gewesen zu sagen, ich veröffentliche das nicht, weil es kein Thriller ist. Das könnte auch die Leute verwirren. Das ist tatsächlich ein ideelles Testament oder der Fragestellung, was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Und das jetzt aus Kalkül zurückzuhalten, würde diametral den Lebensweisheiten widersprechen, die ich da drin aufgeschrieben habe. Und es wäre auch ein bisschen feige gewesen, weil ich habe tatsächlich für mich erkannt, dass mein Medium, wo ich mich auch sozialkritisch, politisch, moralisch, ethisch äußere, sind meine Bücher. Das findet man in meinen Thrillern versteckt, manchmal ein bisschen deutlicher. Das findet man beispielsweise nicht auf den sozialen Netzwerken, auf meiner Website oder sowas, weil ich der Meinung bin, dass die Themen, die gerade jetzt aktuell bewegen und die gerade wichtig sind, sehr, sehr viel mehr Raum einnehmen und brauchen als einen Tweet oder einen Post oder ein Instagram-Foto. Und dass man sich damit länger auseinandersetzen muss. Das heißt also, ich bin ein politischer Mensch und habe halt meine Prinzipien. Und das Buch ist für mich die Form, mit der ich es äußern kann.
Du bist ja auch wahnsinnig persönlich, also du gibst viel von dir preis, du gibst natürlich viel von deinen Meinungen preis, die vielleicht auch nicht jedem schmecken. Als es dieser Moment vor der Veröffentlichung und bevor die Ersten es gelesen haben, fängst du schon an zu lachen, das muss doch ganz anders gewesen sein als bei den fiktionalen Geschichten, die du vorher gemacht hast.
Ja, aber es war erstmal schön anders, weil ich persönlich probiere keine Erwartungshaltung an ein Buch zu stellen, weil auch das schreibe ich da drin. Erwartungshaltung ist ja eigentlich immer, das geht ja Hand in Hand mit Erfolg. Erfolg definiert man als Übererfüllung der Erwartungshaltung in der Regel, wenn man schon eine ganz hohe Erwartungshaltung hat. Ja, so wie ich habe jetzt noch beispielsweise Avengers in diesem Endgame noch nicht gesehen, aber ich habe natürlich wahnsinnig viel von gehört. Jetzt ist die Erwartungshaltung so hoch, bin mal gespannt, wie die das jetzt erfüllen wollen. Aber sie können ja eigentlich nur verlieren, weil wenn es grandios ist, wusste ich es ja schon vorher. Viel besser ist es natürlich, wenn man, wie bei meinem allerersten Buch, die Therapie gar keine Erwartungshaltung hat, 4000 Stück druckt und natürlich denkt, naja gut, also hoffentlich kommen die nicht wieder zurück. Und dann wird es ein Bestseller. Das ist natürlich das viel Bessere. Und Fische, die auf Bäume klettern, war nie als ein Bestsellerbuch konzipiert, sondern tatsächlich ein Buch, wir gucken mal, was passiert.
Das Tolle ist, dass da ganz viele Sachen drinstehen, die man wahnsinnig gut aufs Schreiben übertragen kann. Deshalb ist das auch so wundervoll in diesem Podcast. Du hast da zum Beispiel einen Ratschlag aufgeschrieben, der heißt, vergleicht euch nicht mit anderen.
Richtig.
Das ist ja gerade in der schreibenden Branche was, was man gerne tut. Passiert dir das nie, dass du einen deiner Favoriten, Harlan Coben zum Beispiel, liest und sagst, ah, da könnte ich schon auch nochmal und was macht der eigentlich anders? Also Vergleich kann ja auch sehr gesund sein.
Richtig. Und deswegen habe ich unterschieden zwischen dem Vergleich, der darauf ausgelegt ist, dass du etwas lernst, und dem Vergleich, den wir meistens machen, um uns herauf oder herabzusetzen gegenüber anderen. Die meisten Menschen vergleichen ja und sagen, okay, wo bin ich jetzt, das mache ich die meisten Menschen, sondern jetzt beispielsweise Autoren sagen, okay, wie viele Bücher habe ich verkauft, wo stehe ich auf der Bestsellerliste? Andere vergleichen aber, wer hat das größere Auto, wer hat einen schöneren, und das kann man schon mal nicht vergleichen, wer den schöneren Garten, das ist subjektiv, wer verdient mehr Geld? Es gab ja diese unglaublich witzige Geschichte, wie ich fand, wo irgendwann mal, es hieß, dass ein Scheich das Forbes Magazine verklagt hat, weil der Scheich war irgendwie auf Platz 9 der reichsten Männer der Welt gezählt. Der meinte, nee, ich bin viel reicher. Und alle anderen wollen da nicht auftauchen, aber der sagte nein. So. Das heißt also, dieser Vergleich gegenüber anderen, der führt immer ins Unglück. Der hat auch Michael Jackson schon ins Unglück getrieben, der sagt, ich habe 20 Millionen Schallplatten von Thriller verkauft und danach mit Bad lief schon nicht mehr so gut. Wobei jeder andere, der so viel verkaufen würde, für den wäre es ein Sensationserfolg sowieso. Und dann Robbie Williams, wo es hieß, der hat nur 1 Million verkauft, der Rest musste geschreddert werden. 1 Million für einen Newcomer, gerade in der heutigen Zeit, das wäre eine absolute Sensation. Und da sage ich, da führt dieser Vergleich immer ins Unglück. Wenn ich natürlich vergleiche und sage, ach Mensch, von dem kann ich was lernen, das ist ein notwendiger Vergleich, aber der muss und sollte ohne Neid geführt werden. Und dann ergänze ich noch die wirklich wichtigen Dinge, die kannst du nämlich gar nicht vergleichen. Also wer von uns beiden hatte jetzt den erholsameren Schlaf heute? Ja, wer von uns beiden hatte die größeren Glücksmomente? Wem schmeckt von uns beiden ein und dieselbe Currywurst oder
mir immer so essen, besser? Im Essen bin ich immer der Gewinner.
Schmeckt dir besser als ich? Weiß ich nicht. Wir können die wirklich wichtigen Dinge, nämlich die Emotionen im Leben, auch den Geschmack, können wir nicht vergleichen. Vergleich sind eigentlich wirklich nur die unwichtigen Dinge, die unsichere Menschen normiert haben.
Erstaunlich fand ich den Ratschlag an deine Kinder, liest Bücher, nicht Zeitungen.
Ja.
Weil wir ja alle daran interessiert sind, dass unsere Kinder und die Jugendlichen lernen, politische Entscheidungen zu treffen, sich einzumischen, was zu erfahren, was in der Welt passiert. Du sagst, das kann man in Zeitungen gar nicht abhandeln, deshalb ist es gut, sich in Bücher zu vertiefen. Nenn zum Beispiel auch Frank Schätzing als mit dem Schwarm als Beispiel dafür, was man lernen kann über die Natur durch einen Thriller.
Ja, also natürlich ziehe ich mir damit den Zorn von vielen Verlegern, Zeitungsverlegern sicher zu, aber ich glaube einfach, dass ich würde mal sagen, 95% aller Nachrichten nicht relevant sind. Und zwar für mein aktuelles Leben. Und jeder kann sich ja gerne mal selbst überprüfen, wann er das letzte Mal aufgrund einer Nachricht wirklich sein Leben verändert hat. Und das liegt gar nicht an der Qualität des Journalismus. Es liegt einfach daran, dass wir erst einmal eine solche Konkurrenz haben, dass wir, wenn beispielsweise, also jetzt in Notre Dame die Kirche brennt, dann sehen wir es auf allen Kanälen und wir sehen es überall auf den sozialen Netzwerken. Wir lesen es in allen Zeitungen und jedes Medium probiert, irgendeinen anderen Blickwinkel drauf zu haben. Aber im Grunde genommen brennt diese Kirche. Und man selber kann jetzt erstmal nichts machen. Und ich habe keine Zeitung gelesen und trotzdem, glaube ich, innerhalb von Stunden davon erfahren. Ja, das heißt, diese richtig großen Meldungen, die dann auch wichtig sind, die dann auch das Leben verändern, wo man sich beispielsweise entscheiden muss, gab es ja eine große Kontroverse, spendet man oder spendet man nicht, das findet auch seinen Weg zu einem. Wir haben aber auch beispielsweise tragische Fälle, die mich als auch Thriller-Autor richtig berühren, wie jetzt beispielsweise der Fall Rebecca, der in Berlin das 15-jährige Mädchen, was nach wie vor seit Monaten jetzt verschwunden ist und was wie eine Soap im Sekundentakt noch am Anfang, als das Interesse da war, wurden da die Instagram-Bilder gezeigt und die Routen des Bruders veröffentlicht und dessen Profilbild und Jagden und alles Mögliche. Und der Fall stand ja angeblich schon fast vor der Aufklärung, hatte man den Eindruck. Aber im Grunde genommen haben wir einen Mutmaßungsjournalismus gehabt, der nichts nichts gebracht hat. Und in erster Linie leider nicht für das arme Mädchen und für die Familie nicht. Und aber natürlich uns immer wieder triggert mit Sensationsmeldungen. Und davon gibt es einfach viel, viel zu viel.
Wenn du selber liest, liest du dann natürlich auch ab und zu mal Zeitungen, aber ja, auch das, was in den sozialen Netzwerken steht. Und wenn du Bücher liest, in erster Linie Thriller oder durch alle Genres?
Ich habe einen Schwerpunkt auf Spannungsliteratur, aber geht durch alle Genres hindurch. Also ich habe einen ganz kruden Nachttisch zum Beispiel. Also da liegt, ich habe gerade den neuen Schirach, der kann. Das ist ja eigentlich weder Krimi noch, ist ja quasi seine Kurzgeschichten und Essays und eine kleine Sammlung, dieses Kaffee und Zigaretten gelesen. Ich habe Stella gelesen von, sag schon jetzt.
Stella von Tagis Würger.
Ja, der wird mich hassen, dass ich jetzt seinen Namen vergessen habe. Wir sind eigentlich mittlerweile ganz gut befreundet. Ja, kann man ja schneiden. Naja, wird wahrscheinlich eh nicht geschnitten. Genau. Tagis, tut mir leid, ich habe gerade einen Aussetzer gehabt. Schick dir nachher eine SMS. Und ich habe Rilke, weil ich einige Zitate, übrigens ein Zitat über Kritik, wunderbar finde. Der sagt, Kunstwerke sind von einer unendlichen Einsamkeit und mit nichts weniger erreichbar als mit Kritik. Nur Liebe kann sie halten und gerecht sein gegen sie. Ich habe es jetzt falsch zitiert ein bisschen, aber so in dem Dreh sagt er es. Also deswegen gucke ich hin und wieder da in diesen Lyrikband. Ich habe jetzt gerade, wahrscheinlich fange ich jetzt mit dem neuen Karen Slaughter an. Also insofern, das zieht sich durch. Genau.
Und Ben, ich habe dich ja gebeten, die drei Tipps mitzubringen, von denen du sagst, die sollten auch andere lesen, bei den Büchern in deinem bunten Sammelsurium, die du in letzter Zeit gelesen oder auch vor langer Zeit gelesen hast. Was wären denn deine Top 3?
Tatsächlich in der letzten Zeit, da gibt es zwei junge deutsche Autorinnen, die auch schon ein bisschen für Furore gesorgt haben. Beiden ist ein grandioser Erfolg zu wünschen. Das eine ist die Romy Hausmann, die hat einen Thriller geschrieben, der heißt Liebeskind. Und die Michaela Kastler hat einen Thriller geschrieben, der ist So dunkel der Wald. Und beide Thriller, kurioserweise, beginnen tatsächlich dort, wo normalerweise herkömmliche Thriller, auch meine im Übrigen, enden. Also sie beginnen mit der Befreiung von entführten Kindern, die sich selbst eigentlich befreien. Aber damit beginnt eigentlich der Albtraum erst. Und das, man könnte mal denken, diese beiden Bücher haben auch ein ähnliches Thema. Stimmt, haben sie beide ein ähnliches Thema, sind aber komplett unterschiedlich umgesetzt. Sprachlich, wie ich finde, ganz toll, bei der Michaela Kastel schon fast poetisch, was dieses Grauen nochmal total verstärkt. Ne? Wenn jemand schön über schreckliche Dinge schreibt, hat das ja nochmal einen ganz anderen Reiz. Also beide hochspannend. Und dann habe ich einen Autor entdeckt in einer Hotelbibliothek, der stand da drin, und ich habe ihn eigentlich nur in die Hand genommen, weil da drauf stand, dass es so vergleichbar mehr mit Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten. Und Tom Wolfe ist auch einer meiner Lieblingsautoren, und das Buch hieß und heißt Vor dem Fall. Ist, glaube ich, gerade als Schnäppchen für 4,95 Euro im Hardcover, habe ich gestern im Internet eine Anzeige gesehen. Also muss man unbedingt zugreifen, weil es hätte genau den gleichen Erfolg verdient wie Fegefeuer der Eitelkeit. Ist aber kein Thriller, ist eine Erzählung, ultra spannend, und handelt von einem kleinen Absturz einer kleinen Privatmaschine. Und ein Gast, der nur zufällig in dieser Privatmaschine ist, der mitgenommen wird, als Künstler, totaler armer Tropf, der wird da mitgenommen von so einer reichen Millionärsfamilie, und alle sterben, bis ein Kind, was er auch noch rettet, weil er ein ganz guter Schwimmer ist. Und dann beginnt die Medienhetzjagd, weil, da haben wir eben gerade drüber gesprochen, alle müssen natürlich drüber berichten. Und erst erzählen sie die ganze Heldengeschichte, dann versuchen sie eben aber am Zeug zu flicken nach dem Motto, warum saß der da drin, warum hat der überlebt, will der eigentlich nur seine Bilder verkaufen? Und was dann für eine Medienschlacht auf den da einprasselt, ist extrem genial erzählerisch geschrieben. Also ein super Buch. Und um das noch zu ergänzen, ein Buch hat eben auch hier die Möglichkeit, und das macht dieses vor dem Fall so gut, hinter die Schlagzeilen zu gucken und gibt dann eben über 600 Seiten einem den Raum, alles von allen Blickwinkeln zu beleuchten, was so eine Zeitungsschlagzeile, auch Radioschlagzeile eigentlich nicht kann. Die kann eigentlich immer nur deine Schlüsselreize triggern. Flugzeug abgestürzt, Millionär, Kind gerettet. Künstler.
Man ja die Zeit auch nicht hat im Radio.
Man hat meistens eben auch die Zeit. In meinem Buch vertieft man sich und am Ende hat man, würde ich wirklich sagen, mehr gelernt und verinnerlicht, als wenn man sich mit Nachrichtenmeldungen zuballert.
Du hast Kritik gerade angesprochen mit dem Zitat von Rilke. Du hast mir selber mal, als ich gesagt habe, wie gehst du eigentlich damit um, wenn Leute sagen, ich finde deine Bücher total bescheuert, witzig. Da hast du gesagt, man muss immer gucken, was wollen diese Leute? Wollen sie einem weiterhelfen? Wollen sie, dass die Bücher besser werden?
Genau.
Oder wollen sie einfach nur sich selber was Gutes tun?
Genau.
Kannst du das immer anwenden?
Eigentlich schon. Kritik ist nur von Mentoren relevant. Also nur von Menschen, die tatsächlich wollen, dass du besser wirst. Die können auch ein Eigeninteresse daran haben, dass so Leser sind, die eben gerne ein gutes Buch lesen wollen. Oder Agenten oder der Verlag. Aber Kritiker... Sonst ist es wie jetzt hier Freddie Mercury, kann man auch schon hören in dem Film. Das Zitat, wo er in Bohemian Rhapsody sagt, seine Katze anguckt und sagt, everyone's a critic. Das stimmt natürlich. Mittlerweile ist jeder Mensch ein Kritiker. Jeder. Und jeder hat übrigens auch sein Medium zur Verfügung. Das hat ja früher den Kritiker noch ausgemacht, dass er eine Zeitung...
Dass ich hinsetzen und Leserbrief schreiben musste, zum Beispiel.
Genau. Oder, und dann ersten Kritiker war, der auch veröffentlicht wurde. Und der Kritiker, der in einer Zeitung war oder ein Buch geschrieben hat oder im Radio sein durfte. Friedrich Luft beispielsweise, Stimme der Kritik. Heutzutage hat jeder sein Medium und manchmal sind die Reichweiten der sogenannten Laienkritiker größer als die der Etablierten.
Ich finde diesen Satz schön, den du schreibst in deinem Buch zu diesem Thema, den man sich eigentlich ausdrucken und einrahmen sollte, sei keine Mikrowelle.
Ja.
Nämlich, funktionier nicht, sondern guck dir an, wie es geht.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, weil ein Kritiker mir mal, nicht mir, sondern... Das ist halt ein Kritiker, der seine eigene Auflage oder seine Einschaltquote hochkriegen will, also eine Clickrate im Internet. Dieser Kritiker hat halt immer gesagt, von wegen Fitzek sollte halt lieber Drehbücher schreiben, das würde besser funktionieren. Und nun das Schreiben zunächst, das weißt du ja selbst auch, Ausdruck der Persönlichkeit. Man schreibt ja nicht nur aus Kalkül oder sowas. Das ist ja kein Beruf, wo man jetzt sagt, werde ich jetzt Schlosser, werde ich Tierarzt oder werde ich Autor. Ja, also diese Wahl hat man ja meistens gar nicht. Man kann nur hoffen, dass man irgendwie Autor wird, aus welchen Wegen auch immer. Und was er mit Funktionieren meinte, wusste ich nicht, aber dann war mir relativ klar, er will eben, dass Menschen irgendwie funktionieren. Die meisten Leute wollen, dass Menschen irgendwie funktionieren. Und zwar nicht, damit es den Menschen gut geht, sondern damit es einem selber gut geht. Und das ist die falsche Intention. Ich will noch eine Sache sagen an alle, weil ich hatte ein Schlüsselerlebnis und an das mich immer erinnere. Und was wirklich sehr gut hilft, Kritik einzuordnen. Nochmals, weil ich hatte, es gab einen Tag, wo ich aufgehört habe, bei Amazon zu gucken. Ich kann da auch gar nicht raufgehen, weil die Website, ich habe da zu viel Zeit mit verplempert und das ist alles gesperrt auf meinem Handy und so, hat mir meine Frau alles eingerichtet. Also ich komme da gar nicht rauf, damit ich einfach die Zeit nicht verplempere mit Unwesentlichem, was ich eh nicht verändern kann. Ich kann ja das Internet nicht beherrschen, also so. Und da habe ich aber, als ich noch das nicht gesperrt war, habe ich gesehen, wunderbar, da hat ein Hall of Fame-Rezensent eine 5-Sterne-Rezension geschrieben. Hall of Fame, also jemand, der wahnsinnig viele Rezensionen schreibt, die extrem hilfreich bewertet werden. So, dachte ich. Und die wird dann gleich ganz oben gelistet, ist ja super, 5 Sterne. Auf einmal merke ich, das sind nicht 33 Rezensionen, sind nur noch 32 Rezensionen drin und denke, wie kann das sein? Normalerweise werden die ja mehr und nicht weniger. Guck da rein, eine Rezension fehlt. Welche fehlt? Die vor dem Hall of Fame Rezensenten. Denke ich, na gut, dann überarbeite ich vielleicht nochmal. Keine Ahnung, was so. 2 Wochen später wieder der Hall of Fame-Rezensent, wieder mit seiner Rezension drin, der gleiche Typ, 1-Sterne-Rezension. Dachte ich, was ist denn nur los?
Überarbeitet.
Ja, überarbeitet. Und warum? Weil er gemerkt hat, dass die 5-Sterne-Rezension nicht genügend hilfreich Klicks bekommt. Diese Rezension ist nicht für mich geschrieben, damit ich mich freue. Sie ist auch nicht für den Leser geschrieben, damit der wirklich eine objektive Information bekommt. Die Rezension ist geschrieben, damit er sich selbst darstellen kann, damit er viele hilfreiche Klicks bekommt, damit er seinen Hall of Fame-Status behält, damit er dann kostenlos Bücher von Verlagen bekommt, andere Vergünstigungen hat und. Das kann Eitelkeit sein, das kann auch ein finanzielles Interesse sein. Mit anderen Worten, da wurde mir klar, wie dieses Bewertungssystem tatsächlich läuft und dass man weder bei guten noch bei schlechten Rezensionen wirklich sich da sicher sein kann und dass es auch völlig egal ist. Ja, solange man sich selbst eine passable Note gibt und sagt, nee, das Buch ist im Großen und Ganzen so geworden, wie ich es selber lesen wollen würde, das ist der einzige Maßstab, der zählen kann. Und dann hört man eben auf die Mentoren, die sagen, okay, aber pass mal auf, hier könntest du trotzdem noch mal drüber nachdenken.
Nun, hast du dich selber in die Situation gebracht, andere zu bewerten, andere Autoren zu bewerten, andere Autorinnen zu bewerten, weil du den Victor Crime Award gegründet hast, sozusagen.
Ja.
Da musst du entscheiden, wer für
dich muss entscheiden, Beste ist. Ist klar, aber ich muss jetzt nicht sagen, wie bei DSDS, was ich auch furchtbar finde, Leute vor die Kamera zu zerren oder zu locken, um sie dann rund zu machen, was natürlich jetzt immer nur am Anfang erstmal passiert, aber dann später natürlich auch. Sondern ich kann dann natürlich geschmäcklerisch vorgehen. Ich muss zum Glück auch nicht alleine
vorgehen. Ich wollte gerade sagen, hast du ja eine Jury an deine Seite geholt.
Wir haben eine Jury mit Buchhändlern und wir haben, da ist die Regine Weißbrot drin als Lektorin, Elisabeth Herrmann als Autorin. Wir haben Kritiker drin und. Und das ist halt so, dass, also die Margarete von Schwarzkopf beispielsweise, die eine ganz erfahrene Kritikerin ist und da tauscht man sich dann natürlich aus. Am Ende ist das eine extrem subjektive Entscheidung, wer den Victor Crime Award gewinnt. Das kann ich auch nicht leugnen. Den hat eben die Michaela Kastel gewonnen, die ich jetzt gerade auch empfohlen habe. Wäre ja auch absurd, wenn ich sie nicht empfehlen würde. Das war aber auch meine Favoritin, weil die einfach eine neue Stimme für mich war, die ein großes Potenzial hat.
Neue Stimme ist ein gutes Stichwort, denn es ist keine neue Stimme, aber es ist eine neue Kombination. Mit Vincent Kliesch zusammen hast du jetzt was gemacht. Du hast schon Co-Autorenschaft gehabt mit Michael Zokos, mit dem Gerichtsmediziner. Jetzt Vincent Kliesch, man sieht überall nach einer Idee von Sebastian Fitzek, steht überall drauf. Wie hat das in der Praxis funktioniert? Habt ihr zusammengesessen und hast du gesagt, ich habe keine Idee, aber ich habe eine tolle Idee, aber keine Zeit, es zu schreiben. Vincent, mach du mal.
Nein, also natürlich ist es so, dass am Endeffekt darauf hinaus lief, dass ich tatsächlich, dieses Buch würde es ohne Vincent Kliesch nicht geben. Er ist der Autor und er hat es auch geschrieben. Es gab aber eine Idee, die mich so fasziniert hat, dass ich sagte, Mensch, da muss man was draus machen. Und in erster Linie dachte ich, das ist eine Idee für ein Hörspiel, weil es geht um einen forensischen Phonetiker, einen Profiler, der mit akustischen Mitteln arbeitet, während andere vielleicht Blutspuren zusammensetzen, um sich in die Tat hineinzuversetzen, hört er die Stimme des Täters, Geräusche, macht Stimmabgleich und arbeitet mit Technik und wird Auris, lateinisch das Ohr eben genannt, weil er mit Hilfe seiner Ohren eben die Fälle löst. Und ich dachte, das kann man am besten in einem Hörspiel bei Audible zum Leben erwecken. Und da habe ich Vincent Kliesch getroffen, den ich auch schon früher kannte, habe von dieser Idee erzählt und er sagte, Mensch, dann kann man aber auch einen Roman draus machen. Und ich sage, du, ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Für einen Roman habe ich eh eine andere Idee, ein anderes Projekt, wo ich schon auch gedanklich drin bin, was ich als nächstes angehe. Und dann kam er nochmal nach einer Weile zurück und sagte, du, ich würde das ganz gerne mal probieren. Und dann habe ich ihm das Exposé und das Treatment gegeben. Und er hat es dann transponiert. Und zwar ist es jetzt nicht das Buch zum Hörspiel, sondern es unterscheidet sich. Aber er hat was Eigenes draus gemacht. Das habe ich auch gesagt. Also wenn du das machst, dann muss es auch wirklich dein Buch werden. Möchte nicht so wie das Buch zum Film oder sowas. Das kann es dann nicht sein. Und dann hat er die erste Fassung geschrieben und es war eine erstaunlich uneitle Zusammenarbeit. Und für mich war es leicht loszulassen, weil ich ja wusste, ich selber würde dieses Buch gar nicht schreiben können, zeitlich oder noch nicht. Und es würde viel zu spät auch rauskommen, lange nach dem Hörspiel. Und da muss ich auch gestehen, dann hätte es wiederum für mich den Reiz verloren gehabt, weil eigentlich für mich die Geschichte durch das Hörspiel schon erzählt wäre. Also dass es zeitgleich mit dem Hörspiel rauskommt, hätte ich nicht hingekriegt.
Es gibt, du machst dann ganz viel. Wir haben auch jetzt zu dem Auris gab es dann eine tolle Werbekampagne. Es gab Aktionen dazu. Du bist mit deinen Lesungen in Riesenhallen unterwegs gewesen, hast dann wieder in kleinen Buchhandlungen auch gelesen. Dieser Show-Effekt, der manchmal dranhängt, ist das was, was du selber mit planst und dir selber mit ausdenkst?
Ja, also ich denke mir das aus, aber das geht natürlich auch nur in einem Team. Für mich ist es immer so, dass ich mir denke, Mensch, da hätte ich jetzt Lust zu. Und dass sich das so in Richtung Show entwickelt hat, das war ja ein schleichender Prozess. Es begann alles mit Lesungen im Buchhandel und ich wusste überhaupt gar nicht, wie eine Lesung aussieht. Ich habe ja mir vorher auch nie Lesungen angehört, weil ich wie die meisten Krimi- und Thriller-Leser dachte, nee, ich will mir doch nicht ein Buch vorlesen lassen, was ich im Zweifel schon kenne. Und dann ist das noch nicht mal ein ausgebildeter Sprecher. Kann ich doch alleine lesen. Und dann dachte ich, wenn Leute zu mir kommen, dann wollen die gar nicht vom Buch vorgelesen haben, dann wollen die was über das Buch vielleicht wissen, aber den Autor kennenlernen und habe eigentlich immer viel erzählt und auch gemerkt, das macht mir Spaß und das macht dem Publikum Spaß. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, wieso gibt es denn eigentlich nur Filmmusik zu Filmen und das Kino im Kopf, über das wir schon geredet haben, was ja beim Lesen entsteht, das könnte doch auch einen Soundtrack vertragen. Und habe auf einer Leipziger Buchmesse mit ein paar Musikern drüber geredet und gesagt, ach komm, lass uns das mal ausprobieren. Und dann haben wir als erstes für das Buch Noah, haben die einen Soundtrack entwickelt und wir haben dann haben gesagt, was ist das jetzt? Sagen wir, das ist eine Soundtrack-Lesung. Das heißt, ich lese und live dazu spielt eine Band auf der Bühne. Und während man das häufig kennt, jemand liest, danach gibt es ein Musikstück, dann liest man, ist es bei uns halt simultan. Und dann gibt es noch eventuell ein Visual, was hinten gezeigt wird. Und das ist natürlich ein großer Aufwand mit Band und Bühnenbild und allem drum und dran. Das kam aber vor allen Dingen erstmal bei uns, aber auch bei den anderen so gut an, dass wir das nochmal wiederholt haben. Und so komme ich immer, es ist immer so, ich komme von der Idee, sage, lass uns das mal ausprobieren, gab es so noch nicht, zumindest kenne ich es noch nicht, mal sehen, ob es klappt.
Und das machst du jetzt im Herbst auch wieder?
Das machen wir im Herbst auch wieder und diesmal, weil ich mich auch ungern wiederhole, ist es zwar mit dem Team auch mit der Band, die heißt Buffer Underrun, die auch die ersten Soundtracks geschrieben haben, aber ich hatte schon immer, das so weit sind wir noch nicht, die Vision eines ganzen Symphonieorchesters, weil richtig Filmmusik und habe dann Leon Govich kennengelernt, der ein mehrfach prämierter Komponist und Pianist und Dirigent ist, der ein Streichquartett hat, ein klassisches Ensemble und die nehmen wir quasi mit dazu. Das heißt also, es wird jetzt einen klassischen Anteil auch geben und dieser Filmmusik, der war jetzt elektronisch in erster Linie, der wird jetzt nochmal mehr klassisch filmmusikmäßig werden, so hoffe ich es zumindest, die Proben gehen dann irgendwann im Juni, Juli los.
Und irgendwann hast du dann doch deinen Plattenvertrag.
Ja gut, aber ich habe auch schon gesagt, das ist jetzt also ich hab ja tatsächlich dank Simon Jäger eine goldene Schallplatte bekommen für Passagier 23 unter anderem und habe ich auch bei der Laudatio gesagt, für Simon Jäger, dem Hörbuchsprecher, dass ich nicht gedacht hätte, dass meine Musikkarriere dann mal mit einem 9 Stunden A Cappella Rap von Simon Jäger endet. Aber immerhin habe ich als Texter dann meine Platte bekommen, ja.
So findet dann alles seinen Weg.
So findet und alles seinen
wir
Weg.
Wir werden natürlich die Bücher, die du empfohlen hast und über die wir gesprochen haben, gibt es nochmal in der Buchliste, auch auf anja-görz.de. Deine Tourtermine im Herbst kann man auf deiner Internetseite jetzt schon sehen, weil man natürlich dann auch Tickets bestellen muss.
Genau.
Das ist immer fix weg. Und ich bedanke mich sehr herzlich.
Ja, vielen Dank, schon vorbei, ja?
Ja, schon
vorbei. Erstaunlich.
Die Schreibenden von Anja Görz.